Ein Hallo wieder an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast bei mir hier im Podcast zu Gast. Und zwar Toni Linke. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Legen wir los. Toni, das erste Mal, als ich auf dich gestoßen bin, war in den sozialen Medien. Und zwar mein Kollege Dominik Richter schickte mir einen Link und sagte, guck dir das mal an. Und das warst du, der verschiedene Stimmstile, ich glaube, das war in so einer leeren Wohnung,
ja,
abgerufen hat. Und das hat mich unheimlich beeindruckt, wo ich sagte, cool, da folge ich sofort. Und dann habe ich es mit Freude festgestellt, dass dahinter sehr viel Substanz, gesangspädagogische Substanz stand. Und ich dachte, boah, super spannend. Und Anfang des Jahres auf dem Singposium Berlin habe ich dich dann erst einmal so aus der Ferne live erleben dürfen und war dann sehr, sehr glücklich, als du gesagt hast, ja, ich komme hier gerne zu deinem Podcast, weil das ist so nutznießerisch jetzt von meiner Seite aus. Ich habe einfach Lust gehabt, dich kennenzulernen und das, was dich so bewegt als Musiker, als Pädagoge. Und ja, da draußen sind vielleicht einige, die dir auch folgen, die dich vielleicht auch schon mal erlebt haben. Aber wahrscheinlich auch einige, die sagen, ja, Toni Linke, das sagt mir im ersten Moment leider noch nichts. Magst du Licht ins Dunkel bringen? Wer bist du eigentlich und was machst du hier?
Ich fange mal mit dem von dir bereits erwähnten Video an. Ich habe 7 Jahre jetzt in Leipzig in der WG gewohnt, weil ich ungefähr 5,5 Jahre Schulmusik studiert habe an der Hochschule hier, und das Video ist wirklich sehr, sehr spontan entstanden. Jemand ist ausgezogen aus der WG und das Zimmer war leer und ich dachte, das ist aber eine geile Akustik. Und dann habe ich so ein bisschen Kehlgesang darin gemacht, weil das war so mein erster Gedanke, was mache ich, wenn so ganz viel Hall drauf ist. Und dann habe ich gedacht, so, ich bin auch ein Metal-Fan und habe auch schon seit 2019 ungefähr Schreiunterricht gegeben, wie ich es immer gerne nenne. Und so ist wirklich, ohne dass ich das groß geplant habe, da so ein bisschen jede Richtung, in der ich selber mich ausprobiere, sängerisch, drin vereinigt gewesen. Und witzigerweise bin ich jetzt aus dieser WG ausgezogen, gerade noch ganz frisch hier in einem etwas halligen Raum meiner neuen Wohnung. Und ich habe tatsächlich dasselbe nochmal gemacht, vorgestern. ist aber noch nicht auf Social Media. Mal gucken, was zuerst erscheint, der Podcast oder das neue Reel. Aber genau, ich bin also Musiker, hatte irgendwann den Plan, Musiklehrer zu werden, habe schnell gemerkt, das ist es doch nicht. Habe mich noch ein paar Jahre durch das Studium gekämpft, irgendwann pausiert und dann aber auch schon nebenbei ein bisschen privat Gesang und Geschrei eben unterrichtet und gemerkt, das ist es schon viel eher. Und es ist durch eine YouTube-Serie, die ich 2020 wirklich aus Corona-Langeweile quasi hochgeladen habe, die glückliche Wendung quasi geschehen, dass auch international jetzt sehr viele an Rough Vocal Effects, also kratzigen Sounds, Screaming wie im Metal, aber auch in anderen Genres, interessierte Leute bei mir Online-Unterricht nehmen und ich das also jetzt hauptberuflich machen kann. Das finde ich als enormes Privileg. Und nebenbei mache ich noch ein bisschen Musik. Davon kann ich nicht leben, aber es ist schön, dass man als Musiker auch dazu ab und zu noch kommt. Und ich habe eine kleine Instrumentensucht und teile das immer auf Social Media und so ergibt sich dann eine relativ breite Masse an Themen, glaube ich.
Instrumentensucht, da muss ich ja gleich einhaken. Das ist so der Moment, wenn du sagst, ich habe bei eBay Kleinanzeigen dieses Gerät gekauft. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Auch jetzt, wenn ich dich so sehe, wir sind ja natürlich wieder hier bei Zoom, ihr da draußen. Wir haben ja schon gehört, Toni ist in seiner neuen Wohnung. Und wenn ich das jetzt so sehe, er sitzt da vor der Kamera und im Hintergrund sehr, sehr viele Saiteninstrumente, die sich da auf so einem Türmchen angehangen werden.
Ja, es klang gerade, als wären sie so aufgehäuft wie auf so einem Schrottplatz. Aber nein, ja,
also sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr wertschätzend den Instrumenten gegenüber.
Nee, ich habe immer so meine besonderen Themen, Vielleicht sagen Leute aus der neurodivergenten Bubble Special Interests dazu. Instrumente sammle ich seit 2 Jahren, teilweise eben Instrumente, die ich vorher noch nicht gehört habe, einfach auf gut Glück gekauft und ich habe es noch nie bereut. Ich habe plötzlich eine Liebe für Oper entwickelt, schaue mir jetzt nicht mehr 50 Konzerte pro Jahr an, sondern ungefähr 50 Opern. Ist leider etwas teurer als die Konzerte. Und experimentierte auch selber mit rum. Ja, da kommen also immer neue Leidenschaften noch mit rein und gehen auch wieder weg. Aber was geblieben ist wirklich sehr lange, ist die Musik und eben seit auch 10 Jahren ungefähr jetzt auch die Stimme.
Und diese Neugier, Dinge auszuprobieren, das finde ich, höre ich dir auch einfach in deinen Videos an und auch dem, was du so fragst. Also wenn ich mich an das Symposium erinnere, die kritischen Fragen, die du dann auch dann stellst, wenn du dann PädagogInnen hörst, die dann referieren zu stimmlichen Themen, also diese große Neugier nehme ich dann auch wahr. Aber auch dieser Wunsch, so diese Verschiedenheit, diese Diversität von Stimmklängen zu erleben. Würdest du dich da schon so als Nerd bezeichnen, der dann so sagt, oh, das ist ein interessanter Sound, ich will wissen, wie der funktioniert, ja. Ich will gucken, bist du dann so klarer Autodidakt oder hat es damit angefangen, dass du sagst, oh, gehe ich mal irgendwo hin und nehme mir Unterricht?
Ich bin im Gesang eher Autodidakt. Also ich habe so ein bisschen beide Seiten des Lernens kennengelernt. Ich habe, seit ich 6 Jahre alt bin, Geigenunterricht gehabt. Mittlerweile nicht mehr, aber spiele es ab und zu noch auf der Bühne. Auch wenn ich so die Spitzen meines Könnens schon hinter mir habe, glaube ich. Und habe mir viele andere Instrumente aber selber beigebracht, dann später vielleicht ein bisschen Unterricht dazugenommen und so, da immer so hin und her getänzelt. Und Gesang ist wirklich was ich, bis ich angefangen habe zu studieren, mir ausschließlich selbst beigebracht habe. Ich habe dann meinen ersten Gesangsunterricht im Studium nach der Aufnahmeprüfung, die ich irgendwie auch geschafft habe, im Jazz vor allem, was gar nicht so sehr mein Genre war, genommen und wirklich durch meinen Kontakt mit Leuten, die das auch beruflich machen, mein eigenes Interesse, nicht nur für Singen und Schreien, das hatte ich als vorher schon, aber auch fürs Beibringen, wie kann man das kategorisieren? Hab dann YouTube-Tutorials geschaut, hab gedacht, das ist spannend, das habe ich auch schon mal bemerkt, hab aber auch sehr, sehr oft gedacht, das wäre spannend, wenn die Leute ordentliche Sprache benutzen würden. Also mit ordentlicher Sprache meine ich, irgendwie eine einheitliche Kategorisierung, die nicht jeder Mensch, der das guckt, vollkommen anders interpretieren kann. So ein Wort für einen Klang, nicht 5 Worte für einen Klang oder ein Wort für 5 Klänge. Ne? Hab über dieses Rumbuddeln im Internet dann auch zum Beispiel die Complete Vocal Technik kennengelernt, die da eine ähnliche Philosophie hat. Viele andere spannende Methoden. Hab mich letztens wie formuliert man das, in Estill Voice Training nicht zertifizieren lassen, sondern die erste Stufe, die Estill Figure Proficiency gemacht. Einfach weil man hat ja sonst nichts in der Hand. Ne? Ich habe nicht zu Ende studiert. Ich habe auch sonst keine pädagogische Ausbildung, aber ich habe das jetzt mit dem Unterrichten und auch Workshop geben, viel austauschen vor allem. Also da steckt ja sehr, sehr viel einfach nicht nur in Netzwerkarbeit, sondern einfach spannende Gespräche mit anderen Nerds in Real Life und online, Deutschland und international dahinter. Das mache ich jetzt seit über 5 Jahren und ich habe das Gefühl, das geht auch eigentlich ohne Zertifikat ganz gut, aber manchmal ist es ja ganz schön, wenn man irgendwo eingeladen werden möchte.
Das ist immer so die Sache. Also ich denke, da draußen sind hier sehr, sehr viele begnadete PädagogInnen, die noch nie eine Hochschule von innen gesehen haben. Es gibt auch großartige KünstlerInnen da draußen, die auch noch nie Gesangsunterricht hatten, die das auch durchaus unterstützen würden, was du sagst. Also das ist nicht alles an der Stelle. Und auf der einen Seite erkenne ich das, dass auch viele PädagogInnen sagen, oh, ich habe aber gar kein Zertifikat. Bin ich überhaupt eine Unterrichtsberechtigung? Ich finde, wenn man sich mit Didaktik auseinandersetzt und wie Menschen lernen und versucht, eine Stilistik gesund beizubringen mit nachvollziehbaren Methoden, wenn man da einfach offen bleibt, dann denke ich, hat man da schon eine Berechtigung. Und es ist ja nicht alles, was an der Hochschule gelehrt hat, auch immer so, dass man sagen würde, das ist jetzt gleich etwas für die Berufspraxis. Also das muss man ja auch mal so sehen. Das sind ja auch mal zweischneidige Schwerter. Wenn du jetzt mal in das Thema reingehst, Stimmeffekte, die dich ja sehr, sehr beschäftigen, was reizt dich denn so schon immer am Schreien oder am Verändern dieser Stimme?
Also ich habe vor allem erstmal in meinen Teenagerjahren die Musik gern gehört. Jetzt ist natürlich die Musik für alle Leute, die selbst irgendwie ganz grob im Metal-Spektrum unterwegs sind, sehr allgemein, weil da gibt es natürlich tausende Unterstile. Und mittlerweile höre ich gar nicht mehr so viel davon privat, muss ich sagen. Aber es kommen natürlich ganz viele Leute, die sagen, ich möchte gern so schreien wie Chester Bennington von Linkin Park oder für die noch härteren Leute, Will Ramos von Lorna Shore. Das ist was, das habe ich selber nie gehört, einfach weil es die Band damals nicht gab. Und selbst wenn ich damit privat jetzt musikalisch gar nicht so extrem viel anfangen kann, finde ich das aus einer stimmlichen Perspektive extrem spannend. Und somit habe ich zwar, glaube ich, einen relativ breit gefächerten Musikgeschmack und habe vieles auch selber probiert, weil ich dachte, das ist geil, das möchte ich können. Aber es gibt auch einfach unabhängig vom Geschmack, so dieses Interesse, zum Beispiel Beatboxer, was die machen, das ist überhaupt gar nicht meine Szene, aber boah, da habe ich auch sehr, sehr spannende Gespräche schon gehabt und sehr cool fand ich, als irgendwann ein Beatboxer zu mir kam und sagt, du hast ja so für die Rock- und Metal-Leute, das sind ja nicht meine eigenen Kategorisierungen, die bauen ja teilweise auf Complete Vocal Technique auf, aber ich bin da teilweise noch mehr ins Detail gegangen und haben gesagt, wir machen das auch in der Beatbox-Community, wir haben natürlich ganz andere Begriffe, wollen wir mal uns zusammensetzen und quasi übersetzen, das ist bei dir das, bei uns das und das fand ich super cool da, dass da so gegenseitiges Interesse besteht.
Das braucht es auch, dieses Interesse. Wenn wir alleine mal an die Phonetik denken, die an vielen Stellen noch so unterrichtet wird, wie seit einigen Jahren. Natürlich gibt es auch viele Hochschulen da draußen und Universitäten, die die Phonetik mittlerweile auch etwas anders betrachten. Aber ich erinnere mich an einen Vortrag, das war 2019 in Großbritannien, wo dann eine Phonetikerin sagte, allein Beatboxing zeigt uns auf, dass die Phonetik gar nicht mehr so gesehen werden kann, wie wir sie ganz oft in der Stimmtherapie und im Sprecherziehungsunterricht sehen. Wir brauchen also hier mehr Austausch zwischen den Fachdisziplinen, um auch die gewissen Vorurteile zum Beispiel auszuräumen, dass gewisse Stilistiken ungesund sind, was sie de facto ja einfach nur nicht sind. Und dass wir auf der anderen Seite auch dann von den Stilistiken lernen können, und um damit unser Wissen einfach zu erweitern.
Sehe ich genauso. Immer ganz offen in verschiedene Richtungen weiter fragen, weiter buddeln. Oder wenn man selber nicht genau weiß, wie buddel ich oder was frage ich. Es gibt ja diese ganzen Bereiche. Man muss, glaube ich, einfach nur schauen, dass man sich nicht zu sehr abschirmt.
Absolut. Und, was ja auch diesen Punkt anspricht, den du gesagt hast, dass es Begrifflichkeiten gibt, die sich ganz oft widersprechen. Man nehme das im Begriff Register und es streiten sich 12 GesangspädagogInnen, SängerInnen, TherapeutInnen am Tisch über diesen Begriff. Ich glaube, Sundberg hat in der Erhebung für das Deutsche Lexikon der Gesangsstimme geschrieben, dass es über 250 Schulen für Atem- und Stimmpädagogik in Europa gibt.
Ja, und seitdem hat sich es wahrscheinlich verdoppelt.
Ja, und man denkt schon so, what? So, und jeder hat so einen eigenen Begriff. Also wenn wir Complete Vocal Technique nehmen und Estill, es gibt zwar Veranstaltungen, wo dann immer zwei LehrerInnen vorne stehen und was machen, aber dann sagen die immer was Unterschiedliches.
Ja,
das verwirrt ja irgendwann. Allein der Begriff Stimmsitz oder Twang, was ist das eine, was meint das andere, das ist dann irgendwann so schwammig. Und das ist auf der einen Seite interessant, da sich mit auseinanderzusetzen, auf der anderen finde ich es auch immer wieder sehr, sehr verwirrend, gerade für die SchülerInnen.
Ich bin da auch im Zwiespalt, weil natürlich trage ich weiter zur Verwirrung bei, indem ich noch weitere Begriffe selber verwende. Also ich glaube, das Wichtige ist nicht unbedingt, dass man sich an die populärsten Begriffe ranhängt, einfach weil dann die meisten Leute es direkt verstehen, sondern dass man die Begriffe, die man verwendet, egal ob neu oder alt, ordentlich definiert. Und das macht natürlich das ganze Verfahren ein bisschen komplizierter, Weil ich kann nicht einfach sagen, jetzt stimmt's jetzt, ihr wisst alle, was ich meine. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt an der Hochschule, auch in anderen Unterrichten. Beim Gespräch mit SängerInnen, die ich sehr schätze, dass die davon ausgehen, dass ich genau das meine, was sie meinen. Und das ist einfach nicht so, wenn man mal nachfragt. Ich mache das manchmal aus Spaß in Workshops, verwende ich einfach Begriffe, ohne sie zu definieren, und 2 Minuten später frage ich, ihr wusstet alle, was ich meine, oder? Und dann gucken die Leute ein bisschen blöd und frage ich, warum fragt ihr denn nicht? So, einfach nur, um kurz zu etablieren, hier ist ein Raum, wo ihr fragen dürft, wenn ihr was nicht verstanden habt, weil wenn ihr hier alle rausgeht und nur euch abguckt, wie man schlaue Begriffe verwendet, dann schafft ihr es vielleicht mit einer Lehrerkarriere, aber selber was lernen tut ihr dabei nicht. Und ja, natürlich dauert das ein bisschen länger, ne? Jedes Mal ein bisschen zu erklären, was man meint, aber ich erlebe das so, dass die Leute, die zu mir kommen, vielleicht sind das auch alles Nerds, das kann ich nicht genau sagen, müsste man von außen drauf schauen, aber dass die Leute, die mit mir was anfangen können, gar nicht verkopfter dadurch werden in ihrem Ansatz, sondern sobald einmal quasi das Theoretische geklärt ist, sich viel besser auf die Praxis fokussieren können, weil wir wissen, worüber wir reden, weil wir sehr, sehr klar irgendwelche Foundations gelegt haben, und dann kann man einfach mit der Toolbox musizieren, so wie man lustig ist.
Das entzaubert ja auch so ein bisschen. Ne? Ja. Also ich persönlich finde ja, es manchmal schwierig, wenn dann so über Gesang immer so ein Teppich der Magie liegt. Ne? Es ist nur Gewissen einem eingeweihten Kreis vorbehalten und irgendwann bist du dabei, aber erst musst du erstmal ganz viel spüren. Und ich finde, wenn wir Definitionen haben, wenn dahinter ja auch wirklich ein Hand und Fuß steht, wie ich finde, ne? Also Substanz hat, dann wird es für mich ja klarer, dann wird es nicht mehr so unberechenbar, wie ein Ton kommt, wie ich Höhe erreiche, wie ich ein Stilmittel einsetze.
Ja.
Ich habe gerade eine Chorfreizeit vorbereitet und mein Tenor braucht auf jeden Fall einen Sitz in der Stimme. Und ich habe dazu ein bisschen recherchiert und habe so einen schönen Blog gefunden von einer Kollegin, die da so reingeschrieben hat, wisst ihr, Stimmsitz, das ist super, klar, natürlich spüre ich im Jochbeinbogen und da war ein bisschen Resonanzarbeit, aber wir dürfen die Artikulation nicht vergessen. Also wir können zum Stimmsitz nur kommen, wenn wir auch artikulieren bewusst und nicht nur einfach die SchülerInnen dahin bringen, klopft mal so ein bisschen an der Stirn herum und es wird dann schon passieren. Und das fand ich sehr schön, dass da nicht nur gesagt wird, wir denken ans dritte Auge oder wir denken an die Frontanelle, sondern wir gehen jetzt auch mal, was macht eigentlich die Zunge? Wie bewegen sich die Lippen? Wie ist die Kieferöffnung? Was hat das für eine Auswirkung im Gesamtkonzept? Weil die Stimme ist ja ein Gesamtkonzept und nicht nur Teilbereiche von kleinen Rädchen.
Ja, und ich kann auch genau sagen, wenn es beim dritten Auge geblieben wäre, oder es ist natürlich jetzt vielleicht überspitzt formuliert gewesen von dir, aber wenn es bei diesem, fühl mal die Resonanz, sende mal den Sound, ich hätte es als Schüler nicht verstanden, nicht weil ich mich doof gestellt habe, sondern ich hatte oft die Situation mit Leuten, die selbst gut gesungen haben, auch viele erfolgreiche SchülerInnen sicher hatten, die konnten mir nichts beibringen in der Stunde. Oder das hat sehr lange gedauert. Ich habe dann oben experimentiert, welches Ergebnis wollen sie, und irgendwann gucken sie freundlich. Ah ja, das wiederhole ich. Aber das ist ja meiner Meinung nach jetzt keine effektive Didaktik. Und sicherlich gibt es auch Leute, und das merke ich dann als jemand, der sehr theoretisch rangeht oft, die wollen das gar nicht so anatomisch, die wollen das gar nicht so logisch erklärt haben. Da kann man sich ja auch anpassen und sagen, okay, ich denke jetzt über Twang nach, für die Leute machen wir vielleicht eine Bewegung, oder wir haben das Gefühl, wir senden den Sound durch einen Spalt oder was weiß ich, Fokus, was auch immer dann die Bilder sind. Aber dass es nicht alles nur in diesem abstrakten Space rumwabert, sondern dass ich, wenn ich will, es auf einer Landkarte anatomisch, akustisch, wie auch immer, irgendwie messbar einsortieren kann. Das finde ich immer wichtig, und ich glaube nicht, dass ich da der einzige Schüler bin, der da nicht ganz so pflegeleicht war wie vielleicht andere, sondern ja.
Wir hatten hier im Podcast die ein oder andere Pädagogin oder Therapeutin, die Ähnliches berichtet hat, ne, die dann auch Fragen hatte, wie kann das sein? Ich verstehe das nicht, um jetzt mal Estill reinzuholen, die hat auch gesagt, ich verstehe das nicht, was ich da mache. oder auch eine Kollegin, die Hilkea, die auch berichtet hat, ich habe nie den hohen Ton gekriegt. Und da haben die alle gesagt, du musst den hohen Ton kriegen, du musst ihn kriegen, hör, ich habe es dir schon dreimal vorgesungen. Muss doch jetzt klappen. Und dann zu sagen, okay, man braucht einfach einen anderen Weg, weil es ja andere Lerntypen gibt. Du hast so schön vorher Neurodiversität angesprochen. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als Menschen in gewissen neurodiversen Spektren mit einer falschen Situation zu konfrontieren, dann werden sie ja scheitern. Und das ist ja, als Pädagoge habe ich ja die Aufgabe, jemanden zu unterstützen zu lernen. Wo sortierst du denn da jetzt Scream rein, wenn es jetzt darum geht, wenn wir uns mal aufs Schreien fokussieren, was du ja autodidaktisch erlebt hast, wie erarbeitest du das? Wie gehst du da dran? Wir hatten hier im Podcast schon eine Kollegin, die berichtet hat, wie sie das tut, sehr, sehr viel mit Qigong und so Natururlauten. Was ist deine Strategie, um daran zu gehen?
Also was das Autodidaktische angeht, ich habe einfach immer nachgemacht und in den glücklichen Fällen ist es mir sofort gelungen und in den weniger glücklichen Fällen nicht. Und dann gibt es da immer nochmal den Unterschied zwischen, ja, ich habe sowas Ähnliches wie den Sound gerade hingekriegt, hat aber wehgetan, oder ich merke nach ein paar Minuten, dass ich irgendwie heiser werde oder was. Oder es gibt ein, ich krieg's nicht mal heiser hin. Also ich verstehe gar nicht, wie ich den Sound nachbilden kann. So, das heißt, dass ich habe irgendwie drei mögliche Ausgänge mal so gesagt und bestimmte Sounds, die ich mittlerweile auch selber unterrichte, habe ich wirklich erst vor wenigen Jahren verstanden, selber machen können, weil ich dann doch Unterricht bei Leuten genommen habe oder zumindest deren Ratschläge mir angehört habe. Es muss ja nicht immer unbedingt so einen ganz festen Rahmen geben, in dem einer den anderen bezahlt und der eine hat recht. So, aber wenn ich das jetzt selbst versuche, Leuten beizubringen, versuche ich die auch zum Autodidaktismus, ist das ein Substantiv, zu ermuntern. Also klar sind die bei mir im Unterricht, klar bin ich derjenige, der, wenn ich nicht vorher klar mache, ey, das ist hier ein Gespräch auf Augenhöhe, dann bin ich erstmal der, der Recht hat und ich kriege natürlich auch das Geld. So, aber ich will trotzdem die Leute dazu ermuntern, probiert mal aus. Wenn ihr merkt, das war irgendwie blöd, entweder das hat sich nicht so angenehm angefühlt oder ihr habt das Gefühl, ihr tappt gerade im Dunkeln, dann lasst es eben. Dann kommt zu mir und dann gucken wir. Aber ihr lernt ja nicht nur in den 60 Minuten, die wir ab und zu mal haben zusammen, sondern vor allem durchs Ausprobieren, und da soll man keine Angst haben. Weder im Schreien noch im normalen Singen noch bei sonst irgendwas im Leben, finde ich. So.
Das ist natürlich unheimlich unterstützend. Einmal kommt es viel mehr in Richtung Musizieren, ne? Also diesen Ansatz, den du da gerade vermittelst, das ist ja wirklich mehr ins Musizieren gedacht. Und was mir gerade sehr auffällt, das ist so auch weg von diesem Elementum, ne? Also ich habe das große Wissen, du hast dich zu fügen. Ja. Und erst wenn du eine gewisse Zeit dich gefügt hast, dann hast du auch die Möglichkeit, dich zu entwickeln. Und ich finde es hier schön, dass du auch eigenständiges Denken vermittelst. Also ich vergleiche das jetzt mal mit dem Sportbereich, wo es ja genauso ist, ne? Also wo ich ja auch Impulse bekomme, aber dennoch schauen muss, wie sind meine Strategien, um meine Muskulatur aufzubauen. Das ist ja bei der Stimmfunktion genau ähnlich.
Es ist wirklich krass, wie oft es mir noch passiert, dass Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich fand das so toll, was ich in deinen YouTube-Tutorials gesehen habe. Das hat mir total geholfen, wo die quasi schon eine autodidaktische Erfahrung hatten und dann trotzdem, sobald wir Unterricht zusammennehmen, mir so das Gefühl vermitteln, ich bin so der Guru. Und dann, also wenn ich das merke, so nach 20 Minuten Unterricht, haben wir erstmal ein Krisengespräch. Weil natürlich gibt es einen Wissensvorsprung, für den sie da sind, aber das ist eine von vielen verschiedenen Ebenen. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt irgendwas sage und sie verstehen es nicht, oder wenn ich irgendwas sage und sie haben das Gefühl, das ergibt keinen Sinn. Wenn ich sage, mach das, dann ist es leichter und sie machen das und es ist schwerer, dann zählt deren eigene Wahrnehmung erstmal viel mehr als das, was ich jetzt vermittle. Und das ist wichtig. Das haben viele Leute irgendwie offenbar anders gelernt im Gesangsunterricht.
Ich denke, das ist auch so grundsätzlich so. Also das ganze Schulsystem baut ja auch auf dieser Struktur auf. Und ich denke, das hat natürlich auch Vorteile, wenn ich mich an jemanden hängen kann, der ganz viel Informationen und Wissen hat. Hier finde ich auch den Vergleich zu pädagogischen Ausbildungen ganz hilfreich. Also ich erlebe das ähnlich, wenn jemand in meine therapeutischen Fortbildungen kommt, dass die Leute sagen, und jetzt gib mir die Antworten. Wo ich so denke, ich möchte dich eigentlich eher dazu bringen, dass du die Antworten selber findest.
Ja.
Weil das ist ja, ich kann es mich ja nicht nachts anrufen, wenn du eine fragliche Frage hast. Und genauso ist es ja mit der Gesangsstimme auch, weil wenn die Leute später auf der Bühne stehen oder im Tonstudio, sitzt du ja wahrscheinlich nicht daneben, um sie zu unterstützen. Man kann ja auch nicht jedes Mal 5 Stunden vorher Unterricht nehmen, wenn man einen Auftritt hat. Spannend. Unheimlich spannend, also deinen pädagogischen Ansatz hier zu verfolgen. Wenn wir jetzt noch mehr auf Stream hinausgehen, noch mehr auf das Schreien, wenn mal so ganz praktisch gedacht, was tust du? Also ich komme jetzt zu dir und sage, Hey, ich habe das jetzt gehört, ich habe da irgendwie Bock drauf, ich singe die ganze Zeit nur Klassik, ich habe irgendwie Lust, mal was zu machen, was einen anderen Ausdruck mit sich bringt. Erzähl mal, was kann ich machen?
Okay, dann machen wir jetzt POV. Michael ist in der Gesangsstunde und hat einen Linkin Park-Song mitgebracht und gesagt, das, was Chester Bennington da in Given Up macht, im langen Scream, das möchte ich auch können. Dann kenne ich jetzt persönlich den Song schon und sage, ja, das ist ein Fry Scream und ich habe da 3 Unterkategorien, das ist der Medium Fry Scream. Warum Medium? Weil das ist verglichen zu ganz, ganz viel Intensität, ganz, ganz viel Luftfluss, viel Lautstärke und ganz, ganz wenig Intensität, einfach eigentlich nur Knarzen, ist das eine mittlere Koordination, die aber der Rest der Welt einfach Fry Scream nennt. Deswegen, ich kann den Begriff jetzt nicht loswerden, aber ich will mehr ins Detail gehen. Und ich habe den Ansatz, dass man diesen Medium Fry über eine Instabilität, die man irgendwie herstellt, das kann das Sabotieren eines cleanen Tones sein, das kann das mutwillige Gehen in einen Range, in dem man sich noch nicht sicher fühlt, sein, aber durch irgendeine Art von Instabilität rangeht. Weil was passiert, wenn wir Instabilität nicht vermeiden, wenn wir der nicht aus dem Weg gehen, sondern wenn wir die ausschlachten. Ich mache das mal ganz kurz vor. Wenn wir in so einer Lage sind, wo es quasi von selber schon jodelt, jetzt werden vielleicht viele Leute hier zuhören und sagen, was, Bruch, kenne ich gar nicht. Ja? Aber wenn wir irgendwie einen Weg finden, deine Instabilität herzustellen und dann dort bleiben und ein bisschen mit rumexperimentieren, können wir da drin auch einen Scream finden. Ja? Das ist noch kein fertiger musikalischer Scream, aber das ist unser Grundmaterial, aus dem wir dann Silben formen können, den wir dunkler oder heller färben können, vielleicht noch ein bisschen kräftiger machen können mit ein paar Tricks. Und das Wichtige für mich ist also am Anfang noch gar nicht das Musikmachen, geschweige denn, dass es total geil klingt, sondern dass es angenehm ist, dass es leicht für die Leute zu finden ist, auch wenn die das zu Hause üben. Ich lasse die Leute auch immer aufnehmen, wenn das ein Online-Unterricht ist. Und das wäre jetzt das, was ich wahrscheinlich innerhalb der ersten 30 Minuten mit dir machen würde, je nachdem, wie schnell du dann bist, wie gut du dich anstellst, hätten wir vielleicht schon nach 30 Minuten so einen Sound mit dir. Und dann könnte man über den over the course, ich habe immer so Anglizismen in meiner Sprache drin, die sich dann aber wirklich ins Deutsche zurückübersetzen. Also könnte man over the course of the next 5 Unterrichte tatsächlich zum Langziel Given Up von Linkin Park Screamen kommen.
Also Ziel ist für dich dann auch, die Stimmqualität zu erarbeiten und dann immer auf so einem Anforderungslevel zu bleiben, sodass man immer, du hast so wohlfühlen, auch das Wort benutzt, ne? Dass man praktisch erstmal so eine Ebene bekommt, ich kann diesen Sound produzieren mit, ohne jetzt irgendwie so mich 50.000 Mal anzustrengen.
Genau. Ich meine, es ist sicherlich normal, dass in irgendeinem Prozess man noch nicht sofort super effizient alles hinkriegt. Und ich bin auch keiner, der sagt, oh Gott, jetzt habe ich gesehen, du hast deinen Kopf ein bisschen nach oben geneigt oder so, sofort aufhören, du machst dir die Stimme kaputt. Da habe ich gar keine Angst, weder bei mir selber noch bei meinen Leuten, und das ist auch noch nie passiert. Ich sage aber auch dazu, wenn irgendwas unangenehm ist, wie gesagt, sagt mir das, dann ignorieren wir das nicht, sondern wir gucken, warum war das so? Meistens ist es irgendwie zu viel Luft gepusht oder was weiß ich. Ne? Das können verschiedene Gründe sein. Und dann probieren wir es nochmal, und wenn es beim zweiten Mal nicht mehr wehtut, machen wir einfach weiter. Ne? Soll natürlich nicht innerhalb von einer Unterrichtsstunde 10-mal passieren, weil irgendwann ist die Stimme dann auch müde und dann ergibt es keinen Sinn mehr zu arbeiten. Es ist gar nicht, dass ich dann denke, oh Gott, jetzt war jemand 10-mal irgendwie ein bisschen daneben gelatscht in der Stunde. Ich bin kein guter Lehrer, sondern die Leute müssen dann auch einfach merken, okay, wenn mir das beim Üben zu Hause passiert, dann ist das für mich der Zeitpunkt aufzuhören. Ja?
Ist auch ein toller Lerneffekt, wenn ich da nicht so gleich so ein Drama dahinter mache. Natürlich, ich jetzt als Stimmtherapeut sage, natürlich kann man die Stimme verletzen, aber eher weniger durch solche Impulse, als wenn ich langfristig nur pushe, ja, beispielsweise. Aber das muss man natürlich jetzt auch an der Stelle sagen, ihr da draußen, wenn die professionellen SängerInnen in die Stimmtherapie kommen, dann haben die meistens nicht irgendwie ihr Leben lang gepusht. Die hatten ja meistens eine Strategie, die geholfen hat, ne, wenn man erfolgreich ist. Und dann ändert sich irgendeine Komponente, hormonell bedingt, Allergien oder Auftrittsangst, schlechte Regisseure, schwierige Tontechniker. Und das macht ein größeres Problem. Also das muss man an der Stelle auch sagen. Die Stimme kann echt viel vertragen. Ja. Das ist jetzt nicht so, ich habe jetzt ein bisschen was falsch gemacht mit der Singstimme und jetzt ist sie hin. So, ja, also so schnell geht das jetzt nun wirklich nicht.
Ich muss auch noch eine Sache dazu sagen, das war jetzt im POV, Michael besucht den Unterricht, nicht so klar. Ich check immer auch die cleane Stimme ab, also den Klargesang ohne Effekte. Wenn ich 2 Minuten mit jemandem geredet habe, vielleicht einmal gemacht habe und merke, okay, alles ist da, gehe ich aber auch relativ schnell in die Effekte rein. Ich weiß, dass manche Kollegen von mir, die auch im Metal oder Screaming so unterwegs sind, sehr, sehr viel über die klare Stimme gehen. Also sagen, jeder Effekt muss auf die klare Stimme aufbauen. Das sehen auch CVT zum Beispiel so. Ich verstehe, warum das so ist. Bei vielen Effekten, wo viel Ton, viel Melodiepotenzial drin sein soll, ist das auch so. Aber wenn wir jetzt wirklich in den Metal reingehen, also in das, was ich gerade vorgemacht habe oder auch so solche Sounds, da ist eben nicht viel Ton dabei. Und wenn ich kurz mal abgecheckt habe, die Leute haben nicht irgendwelche total komische Angewohnheiten, dann können wir auch sofort mit Grunzen anfangen. Und das habe ich zum Beispiel auch in Leipzig jetzt beim BDG-Kongress in einem Workshop mit bestimmt 100 Leuten gemacht. Klar, kann man auf die Leute besser eingehen, wenn es nicht 100 sind, aber es funktioniert eben trotzdem, einfach zu sagen, komm, Primal Sound machen Babys auch. Ja? Und da kann erstmal nicht so viel schief gehen. Und wenn doch irgendwas schief geht, was wahrscheinlich dann viel eher dran liegt, oh Gott, jetzt probiere ich was ich noch nie gemacht habe. Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Irgendwas wird fest. So. Na gut, dann macht man eben nicht weiter und versucht es in 5 Minuten nochmal. Ja.
Ganz wichtige Impulse, die du uns hier mitgibst, nicht nur für Menschen, die jetzt sagen, oh, ich habe irgendwie Lust, in diesen Bereich reinzugehen, gesanglich, sondern auch für die PädagogInnen, TherapeutInnen, die zuhören, auch da in der Funktion eine Chance zum Lernen zu sehen. Also ich finde sowieso, also zu sagen, oh, sie räuspern sich ständig, oh, ihre Stimme ist nicht geschlossen, Herr Jemine, wir müssen das jetzt irgendwie lösen, sondern zu sagen, okay, warum räuspere ich denn eigentlich? Was heißt das für ein Hintergrund? Warum ist es denn sinnvoll, was anderes zu machen? Und das finde ich wesentlich sinnvoller. An der Stelle auch, du hast ja gesagt, du fängst ja dann sofort mit Grunzen an. Es gibt ja auch sehr viele Sounds, soweit ich weiß, die ja auch gar nicht so viel mit den Stimmlippen zu tun haben. Ich erinnere mich an so einen wunderbaren, kurzen Vortrag auf dem Symposium, wo wir unseren Zungenrücken nach hinten bewegt haben, um Kontakt mit unserer Epiglottis, also unserem Kehlkopf, aufzunehmen, um tolle Sounds zu produzieren. Ja, das war traumhaft. Und dieser ganze Raum hat einfach traumhafte Sounds von sich gegeben. Und du denkst so, es ist ja noch so viel mehr als die Stimmlippen, die ich bewegen kann.
Genau. Es ist eben so, die Sounds, die wirklich im Metal viel vorkommen, die haben meiner Meinung nach schon immer die Stimmlippen ein bisschen dabei. Nur es ist nicht immer genau derselbe klare Ton wie im normalen Gesang. Manchmal ist es eben so ein bisschen knarzen, was übrigens auch viel lauter sein kann. Und dann hört man es gar nicht raus und hat gar nicht das Gefühl, dass es was mit dem Knarzen zu tun hat. Aber wenn wir das jetzt messen würden mit einem Elektroglottographen, sehen wir, oh Gott, das ist dasselbe. Es gibt auch Leute, die sagen, dieses Sound, den ich gerade gemacht habe, dieses Grunzen, dass da keine Stimmlippen dabei seien. Die nennen das False Chord Scream. Das hat sich mal Melissa Cross so ausgedacht, weil sie gesehen hat, die Taschenfalten schwingen da mit. Und daraus hat sich irgendwie entwickelt, also dürfen die richtigen, die True Courts sozusagen, wie man noch gesagt hat damals, gar nicht dabei sein. Das ist aber Quatsch. Da kann man einmal reingucken mit einem Endoskop oder eben, wenn man sich's leisten kann, mit dem Elektroglottographen nachmessen. Die flattern da auch ein bisschen mit. Nur es ist eben kein klarer Ton, sondern irgendwie sowas. Ja.
Das wäre ja auch physikalisch gar nicht möglich, weil die Taschenfalten ja immer arbeiten, wenn auch die Stimmlippen mitarbeiten. Ja, ja. So, das ist ja das Problem bei der Stimmstörung, dass die Taschenfalten, dass es zum Beispiel zu viel Anblasedruck ist und die Stimmlippen und die Taschenfalten sind zu dick und dann fange ich das große Räuspern oder das große Schleim an. Also deswegen, ich finde es natürlich total spannend, dass du jetzt auch so eine Sicht mit reinbringst. Also jetzt nicht nur die didaktische Sicht, die erfahrene Sicht von deinem stimmlichen Instrument, von dem, was du gelernt hast, was du gelesen, was du erlebt hast, sondern du bringst jetzt auch noch diagnostische Instanzen rein, also objektive Messverfahren. Das ist auch etwas, was ich sehr mit dir verbinde, denn ich habe immer wieder so Punkte von dir gehört, wo du wirklich gesagt hast, wir brauchen Objektivität. Und letzte Woche, meine ich, hast du das ja auch gemacht. Du warst ja in Italien, glaube ich,
ja,
und hast ja Sounds produziert und ich meine sogar auch nachgucken lassen, was da genau so passiert. Magst du davon mal berichten?
Ja, das Ganze ist ein Projekt von der Monster Factory. Das ist eine internationale Videospiel- und Film-Synchronisier-Stimmen-Agentur. Oh Gott, das Deutsche mit seinen zusammengesetzten Substantiven. Mit dem Konzept, dass man doch einfach die Leute, die eh schon solche Monster-Sounds machen, nämlich Metal-SängerInnen, dass man die diese Sounds synchronisieren lassen kann, statt Leute, die vielleicht auf Voice-Acting spezialisiert sind, aber eben nicht auf irgendwie solche Sachen. Ne? Und aus offensichtlichen Gründen bin ich da irgendwie mit drin gelandet. Und der Sebastian Couteau, der das Ganze leitet und initiiert hat, hat uns nach Rom zum Phoniater Enrico Di Lorenzo, man muss es schon ordentlich aussprechen, eingeladen. Und dort haben wir endoskopiert, was dabei passiert. Wir haben auch diese Sounds akustisch analysiert. Das Ganze ist noch in der Mache. Das heißt, so viel kann ich noch gar nicht weiter verraten darüber. Aber das war natürlich extrem spannend. Ein Dutzend Metal-SängerInnen haben alle dasselbe Protokoll an Monster-Sounds ausführen müssen. So wie in anderen Forschungsprojekten Protokolle wie Hi vielleicht ausgeführt werden. Beast 1, Beast 2, Zombie 1, Zombie 2. Ne? Und da freue ich mich sehr, an sowas teilhaben zu dürfen.
Weil es ja auch Wissenschaft. Ne? Also es geht nicht nur um dieses, ich singe mal eben, ich bringe dir bei, einen Sound zu machen und dann da auch dahinter zu gehen, wo wir wieder bei dem Punkt sind, wir brauchen mehr Klarheit im Unterricht. Aber was sage ich eigentlich? Das war, ich weiß nicht, ob es Dr. Stefanie Rummel war oder ob es Bernhard Richter war, der gesagt hat, es wurde mal eine Sängerin gefragt von, ich glaube, es war Bernhard Richter. Ich glaube, das war die Studie, die da vorgelaufen ist am Freiburger Institut für Musik und Medizin, wo dann gefragt wurde, ja, was passiert denn, wenn sie singen? Und dann hat die Sängerin erzählt, was das Gaumensiegel macht und die Gaumenbögen und ne. Und dann saß sie im MRT und es war was komplett anderes, was passiert ist. Ne? Also es hat natürlich ihre Gedankenstütze geholfen, das zu tun, aber es ist ja auch spannend zu sehen, dass diese Annahmen, die wir manchmal haben, überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was da wirklich passiert. Und ich finde das total spannend und so, was da geschieht. Also das ist ja cool.
Ja, total.
Jetzt ist unser Podcast ja schon echt weit fortgeschritten und unser Gespräch entwickelt sich immer von einem zum nächsten Thema. Was würdest du denn den Menschen, die zuhören, gerne mitgeben? Also zu diesem Themenbereich, dem Komplex, den wir hier gerade besprechen. Gibt es eine Botschaft, die du ausgeben möchtest, also wo du sagen musst, hey Leute, achtet mal auf das oder wenn ihr Unterricht gebt oder wenn ihr Unterricht nehmt, was wäre dir wichtig, hier den Leuten mitzuteilen, die zuhören?
Ich würde den Leuten beim Thema Metal Screaming genau dasselbe mitgeben wie bei Gesang, Stimmnutzung, Kunst im Allgemeinen, nämlich, wenn ihr Lust habt, was auszuprobieren, macht das. Lasst euch keine Panik einreden. Probiert selbst herum damit. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Leute, die den Sound schon besser können als ihr, zu konsultieren. Aber ja, lasst euch nicht irgendwie auf irgendein Thema einschränken. Und jetzt muss ich doch noch einen ganz kleinen Ausschweifer reinpacken. Und zwar, seit ich so ein Special Interest für Oper und Operngesang und auch konkret Tenorgesang in der Oper entwickle, tauchen immer wieder jetzt in meinem Instagram-Feed zum Beispiel Videos auf, wo Leute ganz, ganz klare Vorstellungen davon haben, wie das richtig geht oder je nachdem, welche Genetik du scheinbar hast, das kann man ja überhaupt nicht nachmessen, aber ob du jetzt ein dramatischer Tenor oder ein leggero Tenor oder wie auch immer bist, was du dann jeweils tun musst. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind so sehr in irgendeinem Stockholm-Syndrom teilweise gefangen. Oh Gott, ich muss immer darauf hören, was mir der Guru erzählt, dass sie das einfach schlucken und darum probieren und vollkommen die Signale des eigenen Körpers missachten und dann irgendwann entweder bei mir oder bei anderen Leuten landen und dann quasi ihre Leidensgeschichte erzählen und man denkt sich, krass, warum hast du das nicht gemerkt? Und dann merke ich aber selber bei mir, ich hatte auch diese Momente, wo ich zum Glück nicht jahrelang, aber auch tagelang vor YouTube-Tutorials gesessen habe und gedacht habe, warum geht das noch nicht? Ich muss irgendwas falsch machen. Nee, manchmal hat der eigene Körper recht und manchmal erzählt die Person auf dem Bildschirm einfach Quatsch. Oder manchmal erzähle vielleicht ich im Unterricht Quatsch. Und dann ist das Wichtige, lasst euch nicht irgendwie einschränken. Probiert es aus. Euer Körper wird euch sagen, was gut ist und was nicht.
Hervorragend. Wenn ich eine Anekdote hier zum Besten geben darf. Ne? Barbara Streisand, ist vielleicht Hashtag noch sponsored, allen einen Begriff. Judy Garland sagte dereinst eine derjenige, die noch die alte Belting-Funktion verfügte. Könnte man jetzt drüber nachdenken, wie viele Gesangsstunden hat eigentlich Barbara Streisand gebraucht, um diesen charakteristischen Sound zu produzieren? Keine. Barbara Streisand hat nie Gesangsunterricht genommen. Sie hat sogar erzählt, sie hat es dann mal versucht und fand das so schlimm. Ihr Körper hat rebelliert, die hat da irgendwas erzählt, womit sie überhaupt nicht einverstanden war innerlich und es hat einfach nicht mehr geklappt. Also hat sie das schnell gelassen. Und das zeigt einfach auch, wie viel Eigenwahrnehmung, was für ein Maßstab das hat. Dieses Ding, was du erzählt hast, dass du mit den Leuten an dem Stimmeffekt arbeitest und guckst, dass es so ein Wohlfühlmoment gibt, ne? Wie ich mit dem umgehen kann, dass meine Stimme nicht geschädigt ist oder so. Das zeigt auch so ein bisschen, dass wir ein bisschen auch als DozentInnen gucken müssen, dass wir nicht so so ein Tableau aufmachen von den Möglichkeiten und sagen, das war's dann, du musst da jetzt dahin kommen. Ist auch immer mein Punkt, wo ich immer so Probleme habe, wenn da so Stimmkonzepte um die Ecke kommen, sei es nun Stimmpädagogik oder Stimmtherapie, die dann sehr eingefahrene Einsichten haben. Ne? So ist dann der Klang zu produzieren, der geht nicht anders. Du brauchst Bewegung oder du darfst gar keine Bewegung machen. Ich komme nun aus Schlafhorst anders, da wird viel bewegt. Und dann gibt es Konzepte, die sagen, du darfst dich gar nicht bewegen. Das findet nur da statt. Bewegung ist schwierig. Und ich finde, das gilt zu überdenken, weil Menschen sind unterschiedlich, Stilistiken sind es. Und da müssen wir einfach viel mehr in den Austausch gehen, anstatt gegeneinander zu arbeiten.
Genauso.
Ach, hervorragend. Also, Toni, ich habe das vorhin schon mal in einem anderen Podcast, den ich heute aufgezeichnet habe, gesagt. Und ich sage es jetzt wieder. Wir müssen, glaube ich, noch mal zu einem anderen Thema im Podcast machen, weil ich es total spannend finde, was du zu erzählen hast und vielleicht, dass man auch mal ein bisschen mehr ins Diskutieren kommt. Wenn ihr da draußen Lust habt, von Toni noch ein bisschen mehr zu hören und vielleicht, dass man mal sich ein Thema nimmt und da mal direkt drüber spricht, was weiß ich, dass wir uns mal drüber austauschen, was ein Register eigentlich für uns ist. Oder
sehr gerne.
Oder irgendein Thema. Ich finde das ja total spannend. Dann schreibt uns das doch in die Kommentare. Wir freuen uns davon zu hören. Toni, es war cool, dass du da warst. Danke für deine Zeit und wir werden sicherlich nochmal hören.
Darauf freue ich mich.
Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn du magst, komm nächsten Monat wieder zurück und hör zu. Bis dahin. Tschüss.